Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen. Ist leider nicht so scharf geworden, wie ich gedacht habe. Ich habe Chili angesetzt.
Hast du ein paar Chili Flakes reingemacht, oder?
Ja, ins Teesieb. Weil ich sie nicht im Mund haben wollte, natürlich. Aber ich habe gedacht, dass es schärfer ausflockt. Heißt es so?
Du hast ja schon wieder so einen geilen Janker an. Das ist der Style in letzter Zeit, gell?
Das ist der neue Style. Wirst sehen, das wird Trend.
Die traditionellen Elemente zurückbringen.
Absolut.
Und zu High Fashion machen.
Absolut.
Ich merke schon.
Trachtenjanker, Trachtenstrickjacken. Ist schon lecker, oder? Also Zimt und Chiliflocken, aber die Chiliflocken hätte man halt länger ansetzen müssen wahrscheinlich.
Ja, so ganz
bisschen.
Mini bisschen Schärfe ist drin.
Ja, ja.
Das ist gut.
Das ist aber wahrscheinlich auch, ja. Spiced Orange Flavor, Limited Edition. Isoclear von ESN.
Und was hast du noch reingemischt? In das Teegemisch?
Ja, also sonst nichts.
Ach so? Ist gar kein...
Nein.
Du hast keinen Teebeutel reingehängt?
Weil ich keinen gefunden habe. Also.
Ja, dann geht's nicht.
Dann geht's nicht. Aber braucht's auch nicht, weil der Geschmack so kräftig ist, dass ein Tee da eh nicht gegen anstinken könnte. Außer man würde vielleicht einen Chai nehmen. Ein Chai würde gut dazu passen. Das könnte man machen. Und man könnte jetzt hier sicherlich auch noch, speaking about Chai, irgendeine fette Milch dazu geben oder sogar Sahne. Dann wäre es so richtig geil. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
So Hot Chai. Aber es schmeckt sehr gut. Probiert's mal aus. Und ich glaube, so die Nummer, dass man so Chiliflocken auch noch damit reinhackt, also dass es halt einfach actually ein bisschen noch schärfer wird, das ist, glaube ich, ganz gut. Oder noch besser natürlich Chili-Pulver. So mache ich es zu Hause immer. Wenn ich mir eine heiße Schokolade mache, dann tue ich mir da Chili rein. Also Chili-Pulver. Also diverse Sachen. Nelke auch, Nelkenpulver. Hm. Bist kein Fan, gell?
Bin kein Nelkenfan.
Ja, aber in so einer heißen Schokolade, die scharf ist, so ein bisschen, nicht viel, so ein bisschen. So ein
bisschen Weihnachtsgewürz.
Ja, so eine Prise Nelke ist schon sehr lecker.
Ja, kann man schon machen.
Ich mag's echt gern.
Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Es ist wieder spontaner Kälteeinbruch hier. Deswegen müssen wir einen warmen Proteintee trinken.
Aber der schmeckt gut.
Mhm.
Gell?
Wie schmeckt's? Ist ja die Frage, ob es den Spicy Orange Limited Edition überhaupt noch gibt bei ESN.
Das weiß ich natürlich nicht.
Ja, ich schau mal nach. Aber Green Tea Honey ist auf jeden Fall auch, kann man auch gut warm genießen.
Mhm.
Wenn mal wieder so ein ekelhafter Kälteeinbruch ist.
Ja, was es ja auf alle Fälle immer gibt, ist ja Fresh Orange Isoclear.
Mhm. Und
den kannst du dir ja auch so pimpen. Also Fresh Orange mit Zimt. Und vielleicht eben ein bisschen Chili-Pulver. Und dann vielleicht eben sogar hier eben noch so ein Blub Sahne rein. Köstlich.
Also die guten Proteinshake-Rezepte kriegt ihr wie immer hier. Und ihr kriegt natürlich auch wie immer, ja, den gibt es nicht mehr, den Spicy Orange. Wie immer kriegt ihr auch den maximalen Rabatt auf alle Protonen von ESN mit Code ESN. Nee, mit Code MTMT, so rum. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist?
Ja, bitte.
Die Leute da draußen haben ja gerade zum ersten Mal oder zum zweiten Mal unser neues Podcast-Intro gehört.
Ich habe es mich gerade schon auch so innerlich gefragt.
Also, wie findet ihr es, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Wir haben das ja schon angekündigt und auf Instagram kamen schon einige so, nein, mach nicht das Intro weg. So, das Intro, also es gibt anscheinend Liebhaber vom... Also hoffentlich natürlich, vom alten Intro, inzwischen alten Intro. Aber wir hoffen, dass auch ihr das neue Intro lieben lernen werdet über die nächste Zeit. Ich meine, man kennt das ja, weißt du, wenn irgendwo, man ist so Stammhörer von irgendwas und auf einmal ist irgendwie das Intro anders, dann ist man erstmal so, nee, scheiße, ich will das alte zurück. Aber meistens ist ja so, dann hört man das zwei, dreimal und dann ist das neue auch gut.
Ja. Und ihr müsst natürlich auch immer sehen, dass wir uns Mühe geben, also ich setze mal Mühe in Anführungsstrichen, was Neues zu haben. Also ein neues Podcast-Intro zeigt nur, wie ernst wir das wirklich selber nehmen. Also wir haben halt einfach da Bock drauf. was Neues zu haben.
Ich muss ja auch fairerweise dazu sagen, das letzte neue Intro ist so ein bisschen gescheitert. Fanden wir selber dann irgendwann nicht mehr so gut. Aber das Neue, da hatten wir erstens sehr viel Spaß bei der Aufnahme.
Ja.
Und wir mögen es einfach. So, das ist ein ganz neuer, ganz anderer Vibe so.
Absolut. So, Quiz, gib uns doch mal kurz ein Feedback und ein kleines Summary von den letzten zwei Tagen. Ist vielleicht interessant.
Der Rob und ich, wir waren bei der Bundeswehr und haben dann einen Workshop gegeben, quasi Krafttraining weitergedacht, Bundeswehr-Edition. Und wir hatten da eine gute Zeit. Also es war eine coole Crowd, die waren alle sehr offen für die Inhalte. Und so viel Insights kann ich da jetzt nicht geben, weil es ist natürlich top secret, Mann. Wir waren bei der Bundeswehr. So. Mhm. Ich musste da meinen Personalausweis abgeben, sonst hätten sie mich gar nicht reingelassen auf das Gelände. Mhm.
Deswegen gab es auch auf Social Media nichts zu sehen, oder? Weil die haben euch natürlich auch die Handys abgenommen.
Genau. Mhm. Nur das eine Gruppenbild konnten wir machen am Ende. Aber es war cool. Alle möglichen interessanten Learnings, die ich aber jetzt, also ohne Witz, nicht einfach so erzählen will, weil das natürlich auch irgendwie Insights sind, so in die Strukturen von der Bundeswehr. Und das fände ich jetzt irgendwie komisch, wenn ich da so offen drüber reden würde.
Aber arbeitest du jetzt quasi auch an so einem Elite-Soldat-Programm?
Ja, genau. Wir gehen jetzt Tactical. Mhm. Das MTMT Tactical wird der neue Geschäftszweig. Ja, also man stellt sich das jetzt vielleicht so vor, dass wir da irgendwelche krassen Soldaten und Elite-Soldaten mit höchst anspruchsvollem Strength and Conditioning fortgebildet haben. Ja, jein. So die ganzen Übungsleiter da haben wir weitergebildet. Und bei der Bundeswehr arbeiten halt sehr viele Menschen. Und das sind nicht alles irgendwelche super krassen Soldaten, sondern das sind halt auch einfach viele, die in der Verwaltung sitzen und in der IT sitzen und so weiter und so weiter. Und die sollen halt auch alle Sport machen. Natürlich geht es am Ende auch um die Soldaten und dass die irgendwie fit bleiben und fit sind und robust sind. Aber wir haben ja die Übungsleiter eben ausgebildet. Das heißt so die Verteiler in diesem ganzen extrem komplexen und komplizierten bürokratischen System Bundeswehr. Und die haben dann, denke ich, schon ein bisschen neuen Input mitnehmen können und können das jetzt eben einbauen in ihren jeweiligen Kontext. Mhm. Die haben auch ganz unterschiedliche Themen und Themenbereiche quasi mitgebracht. Also da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass alle irgendwie Krafttraining auf höchstem Niveau machen, die irgendwie für die Bundeswehr arbeiten, sondern da wird ja, das Sportangebot ist ja sehr, sehr groß und sehr, sehr breit da.
Verstanden. Okay, ich sehe schon. Also Leute, ich kann euch bestätigen, er hat mir auch nicht mehr erzählt. Ich saß gerade mit ihm zum Kaffee trinken zusammen und habe ihn auch gefragt, aber er hat auch quasi so, es ist alles unter Verschluss. Ich versuch's mal beim Rob, aber der Rob ist wahrscheinlich noch härter zu knacken.
Ja.
Okay, anyway. Ich glaube, es gibt so ein Thema, das weiß ich jetzt nicht wie lang, weil ich bin ja da nicht so drin, aber das treibt dich um, treibt dich an und ist auch so zeitaktuell diskutiert in unserer Bubble. Kann das sein?
Ja, das ist so ein Thema, das wird ja immer wieder kontrovers diskutiert im Internet. Und zwar die Flexion der Wirbelsäule unter Last. Und letztens ist es halt mal wieder hochgekommen. Also eben, es gibt selten was Neues in unserer Branche, sondern es werden halt immer wieder die alten Themen neu aufgekocht. Und da dachte ich mir so, wir könnten mal im Podcast drüber reden, damit wenigstens wir alle dieses Thema vielleicht ein für alle Mal für uns einordnen und abschließen können und dann auch nicht an der nächsten Diskussion darüber teilnehmen müssen, die in ein, zwei Jahren dann bestimmt wieder kommt. Also eben Wirbelsäulen, Training, Flexion unter Last, alles wurde getriggert durch einen einzigen Post von Squat University, wie das dann oft so ist. Im Internet-Game, so ein Account mit viel Reichweite macht irgendeinen Post und dann reagieren halt einfach alle auf diesen Post. Ich habe ja auch auf diesen Post reagiert.
Das wollte ich gerade fragen, das ist das Reel, das du auch gemacht hast,
oder? Genau, also auf meinem privaten Account habe ich einen eher humoristisches, sarkastisches Video gemacht, einfach nur, weil mir langweilig war. Aber natürlich haben alle evidenzbasierten Accounts, also wirklich jeder einzelne, reagiert auf die Aussagen, die eben Squad University getätigt haben. Dann sind natürlich auch auf der Seite von Squad University noch so ein paar ihm zur Hilfe gekommen. Ein paar Fitness-Dinosaurier so, haben dann da auch ihren Senf dazugegeben. Und ich bin halt immer so, hey Leute, das Thema ist eigentlich, also es ist schon irgendwie natürlich komplex, aber das geht dann eben so in diese Richtung, ja, wenn man es irgendwie einmal verstanden hat und für sich einordnen kann, dann ist es auch gut. Mhm. So.
Kannst du vielleicht mal Bezug nehmen, weil wahrscheinlich haben nicht alle den Post von Squad U gesehen?
Ja, ich habe gerade versucht, den zu finden, aber ich habe ihn nicht mehr gefunden auf seinem Account. Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat er den sogar runtergenommen. Mhm. Oder ich habe einfach nicht weit genug runtergescrollt. Aber so, er ist verrückt, hey. Wo ist der? Eine Kernaussage dieses Posts war, dass man quasi ein Budget hat an Flexion unter Last. Und deswegen sollte man sich dieses Budget quasi aufsparen für zum Beispiel seinen Sport, den man macht. Und sollte aber nicht dieses Budget an Flexion unter Last unnötig belasten und aufbrauchen in seinem Training. Mhm. Und das Ganze wurde dann eben wie immer verargumentiert mit Flexion unter Last ist der Verletzungsmechanismus der Bandscheibe. Also so ganz blöd runtergebrochen, du kriegst einen Bandscheibenvorfall, wenn du das zu viel machst. Wenn du zu viel deine Wirbelsäule flektierst. Das ist ja diese alte Leier, der alte Stuart McGill Research, der dahinter steckt und dieses sehr undifferenzierte Nachdenken über den Verletzungsmechanismus der Wirbelsäule und alles, was damit einhergeht. Also so diese Vorstellung, die da vermittelt wird von einer fragilen Wirbelsäule. Das ist so, glaube ich, ein Kernproblem oder zumindest ein Kernproblem, das ich mit diesem Narrativ habe. So, die Wirbelsäule ist ein fragiles System und die müssen wir schützen und deswegen sollten wir zum Beispiel nicht Flexion unter Last machen, weil das ist ja ein Verletzungsmechanismus. Und auf den allerersten Blick mag das vielleicht logisch erscheinen, aber auf den zweiten Blick ist es halt alles andere als das. Mhm. Also auch diese Idee von dem Budget, das aufgebraucht wird.
Aber wo, also hat er das noch weiter begründet oder ist er dann noch mehr in die Tiefe gegangen?
Ja, da geht es auch darum, dass eben Inflexion gewisse Muskeln nicht mehr so einen guten Hebel haben, mhm, auf die Wirbelsäule. Und deswegen ist es halt gefährlich, weil quasi unsere Muskulatur uns nicht mehr oder unsere Wirbelsäule nicht mehr schützen kann in dieser flektierten Position. Und auch das ist ja richtig. Dieser Mechanismus, den gibt's. Also es gibt dieses Flexions-Relaxationsphänomen quasi, dass ab einem gewissen Punkt so Anteile der Rückenstrecker quasi abschalten, wenn wir uns in Flexion bewegen. Und das ist aber nicht schlimm. Das ist einfach nur ein relativ ausgeklügelter Mechanismus, den man auf Effizienz in Bewegung, glaube ich, zurückführen kann. Weil es gibt eben andere Strukturen außer die Rückenstrecker. Und das ist, glaube ich, ein Kernpunkt, den es zu verstehen gilt, auch bei dieser Frage nach Flexion unter Last. Wenn wir immer nur die Muskeln uns anschauen und vergessen, dass es halt noch andere Strukturen gibt, dann wird es schwierig. Und dann könnte man zum Beispiel auch irgendwie auf die Idee kommen, dass die Wirbelsäule ein fragiles System ist. Aber wir haben da halt sehr, sehr komplexe Strukturen, also auch Bandstrukturen, die Kapseln der Facettengelenke und so weiter, die auch, also die passiven Strukturen quasi, die so angelegt sind, dass sie unsere Wirbelsäule entlasten, schützen, wie auch immer du es nennen willst, auch in dieser Position von tiefer Flexion. So, das ist erstmal wichtig, dass man sich wirklich die Anatomie anschaut und nicht quasi isoliert sagt, so, diese Muskeln haben da keinen guten Hebel mehr, beziehungsweise die schalten sogar ab. Da ist dann die Frage, warum schalten die quasi ab? Also da gibt es ja Untersuchungen, so die EMG-Aktivierung von diesen Muskeln geht ab einem gewissen Grad von Flexion runter. Naja, weil da unsere Bandstrukturen dann übernehmen und die dafür sorgen, dass sie quasi Kraft Kräfte ableiten, Kräfte aufnehmen, Kräfte verteilen. So, das Ligamentum Flavum. Andi, als Lateiner, warum, was heißt Flavum?
Das ist halt gelb.
Das ist gelb. Genau, das ist gelb, das ist dieses Band. Dieses Band ist gelb, weil es aus verhältnismäßig relativ viel Elastin besteht. Das heißt, es ist eine sehr elastische Bandstruktur. Bandstrukturen sind ja nicht alle gleich. So, die einen sind quasi steifer, bestehen aus mehr Kollagen. Die anderen sind elastischer, bestehen aus mehr Elastin. So wie zum Beispiel das Ligamentum Flavum, bin mir nicht sicher. Das gelbe Band halt. Mhm. Und so das liegt im quasi im Spinalkanal, dieses Band.
Köstlich.
Also könnt ihr jetzt alle mal googeln, könnt ihr euch anschauen, so wo das ist. Das ist so, verbindet die Wirbelkörper innen drin miteinander. Und es kommt eben, wenn wir uns bücken, wenn wir rund werden in der Wirbelsäule, kommt das quasi auf Zug. Und durch diesen hohen Elastinanteil ist es halt sehr gut dafür geeignet, dass wir auch einen Rebound-Effekt bekommen. Sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Jefferson Curl machen, dann wird dieses Band stark dazu beitragen, dass wir aus der runden Position uns wieder aufrichten. Interessant. Also es ist erstmal interessant, dass dieses Band eben so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, von seiner Lage her, aber eben auch von seiner Funktion, also so diese elastische Funktion. Und dann gibt es natürlich noch mehr Bandstrukturen, die wiederum kollagenreicher sind und steifer sind, die eben unsere Wirbelkörper miteinander verbinden. Also einfach ganz viele Strukturen, die quasi auf Zug kommen, wenn wir unsere Wirbelsäule rund machen. Bedeutet also dieses Flexions-Relaxationsphänomen von Muskeln, ja, unser Körper will ja nicht die ganze Zeit muskulär arbeiten, weil das kostet Energie. Und er weiß, unser Bewegungssystem weiß, dass halt andere Strukturen quasi übernehmen ab einem gewissen Grad an Flexion. Und deswegen können Muskeln da vielleicht ein bisschen abschalten. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir mit Training nicht nur Muskeln trainieren. Und das ist, glaube ich, so, das ist ein großer Punkt, der hinter diesem Fehlschluss steckt, der da mit drin ist in diesem ganzen Flexion unter Last. Sollten wir nicht machen, weil das ist, das Risiko ist zu hoch für eine Verletzung. So, wenn wir trainieren, dann trainieren wir nicht nur Muskeln und nicht nur quasi unser neuromuskuläres System, sondern eben auch so Dinge wie unsere Bandstrukturen. Und ich finde so, das ist auch so anmaßend, dann irgendwie zu sagen, deswegen sollten wir nicht Flexion unter Last trainieren, wegen dem Verletzungsmechanismus, weil da Muskeln nicht so aktiv sind. So, unser Bewegungssystem ist aus einem Grund so aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Da ist nichts irgendwie dem Zufall überlassen. Das ist ein extrem ausgeklügeltes System, wo alle Strukturen irgendwie miteinander arbeiten und Form follows Function, Function follows Form. So sind da auch so wichtige Sprüche, die man, glaube ich, beachten muss, wenn man sich die Anatomie und die Biomechanik anschaut. Und dann geht es natürlich auch ganz viel um Training, also um Anpassung. Und natürlich ist es keine gute Idee, wenn ich nie Flexion unter Last trainiere, wenn ich auf einmal sage, so, heute mache ich Jefferson Curls und max das aus. So. Mhm. Ja, Leute, wann passiert Verletzung? Wenn der applizierte Stress die Belastungskapazität einer Struktur überschreitet, dann passiert Verletzung. Und Belastungskapazität einer Struktur ist auch schon wieder zu simpel, weil da könnte ich jetzt sagen, ja gut, die Belastungskapazität der Bandscheibe oder des Faserrings der Bandscheibe, die ist halt nur so und so hoch. Ja, aber die hält ja die Last nicht alleine aus. Eben. Facettengelenke, Kapseln der Facettengelenke, der ganze Bandapparat drumherum hilft uns ja, jetzt zum Beispiel die Bandscheibe zu entlasten. Und selbst eine Struktur wie eben Bänder und selbst die Bandscheibe an sich, die passen sich auch an Stress. Unser gesamtes Bewegungssystem passt sich ja an.
Ja, und ich finde, das ist ja auch so wichtig, dann wieder natürlich das neuromuskuläre System dazuzufügen, weil es natürlich einfach ganz klar ist, dass du musst sowas auch können. Weißt du, was ich meine? Also es gibt diesen Mechanismus ja aus dem Grund der Effizienz, hast du ja gerade schon genannt auch. Und dann muss uns ja auch bewusst sein, jetzt habe ich so lange habe ich drauf gewartet. Jetzt habe ich
zu lange geredet.
Jetzt habe ich die ganzen Gedanken wieder vergessen. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aber genau das. Dass es die Relaxation gibt, die ist ja vonnöten, um quasi weiter flektieren zu können. Das muss uns ja irgendwie klar sein. Weißt du, was ich meine?
Guter Punkt.
Ja.
Weil, gerade wenn du das sagst, es gibt auch Untersuchungen, dass Leute, die Rückenschmerzen haben, also so unsere Rückenschmerzen, dass bei denen diese Relaxation der Muskeln nicht passiert.
Ganz genau, ja.
Das sollte uns einiges verraten, auch
das,
so.
Das meine ich damit, ja. Ganz klar.
Ja, was verrät uns das denn?
Also, für mich ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade jetzt rein in die Praxis übertragbar angesprochen hast. Und wir haben ja in unseren Seminaren mit der Jefferson Curl ja quasi auch geschult. Wir sprechen darüber, wir machen den und so weiter. Und wir trainieren ja in unseren eigenen Trainings auch diverse Varianten davon etc. 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 Und was ist so, ich bin natürlich so wieder so vielleicht ignorant oder auch zu boomermäßig oder sonst irgendwas, dass ich mir denke, so, ich verstehe die Frage nicht oder halt so, what's all the fuss about? So, ja, wirklich. Also so, natürlich braucht es das ja, weil man muss sich ja irgendwie aufregen können oder darüber diskutieren können und so weiter. Und für mich in meinem eigenen Training ist es zum Beispiel so, das hast du jetzt gesehen, ich mache jetzt gerade eine neue Variante von dem Jefferson Curl, wo ich so Jefferson Pin Curls mache, wo ich wirklich aus einer tiefen Position, also wahrscheinlich so Mitte Schienbein, wirklich von aus dem Rack heraus hebe und eigentlich auch, darüber haben wir auch kurz gesprochen, nicht die Exzentrik betone, die ist mir eigentlich relativ egal, sondern wirklich nur einen biomechanisch ungünstigen Punkt aus einer Dead-Stop-Position der Wirbelsäulenflexion heraushebe. Das ist mir wichtig. So, um da quasi meine Strukturen vorzubereiten. Und ich sage euch eins, wenn wir gerade von diesem Relaxierungsmechanismus sprechen, dann ist es natürlich einfach was, Graded Exposure und so weiter. Ich bin da am Anfang da total schlecht hingekommen. Also mein System hatte keinen Bock, quasi mir die Flexionsgrade freizugeben, damit ich das quasi so wegheben kann von der Position, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich es gerne hätte.
Also dein Bewegungssystem hatte ich muskulär gar nicht wirklich in die Position reingelassen.
Ich konnte nicht relaxieren. Ich konnte nicht relaxieren und so flektieren, dass ich quasi so rund, wie ich mir es vorgestellt habe, wirklich heben konnte.
Auch das ist natürlich ein super smarter Mechanismus, weil dein Bewegungssystem halt so ist, so, hey, Spezi, in der Position, da nehme ich eine Bedrohung wahr, weil du einfach, du hast ja gerade gesagt, du willst dich darauf vorbereiten, weil du nicht vorbereitet bist. Genau. Also lasse ich dich gar nicht rein in diese Position, indem ich meine Rückenstrecker quasi die ganze Zeit kontrahiert halte. So.
Genau so. Und ich versuche mir wirklich genau den thoracolumbalen Übergangsbereich zu beißen und einfach da meinen Fokus hinzuschicken. Und da kann ich halt ultra schlecht flektieren.
Und das heißt, also du machst ja im Zercherhold, also du hast die Hantel in den Ellenbeugen, dann legst du die Hantel auf den Pins im Rack ab und dann ist quasi die Idee hinter der Übung, dass du genau aus dieser tiefen flektierten Position eben konzentrisch wieder kontrolliert rauskommst. Genau. Und halt auch natürlich in the first place da überhaupt erstmal reinkommst.
Ja. Und ich mache es wirklich so, dass ich weit reache, also dass es einfach genau so ist, dass ich eigentlich fast vor jeder Rap die Atmung genau in diesen Bereich schicke, quasi durch eine Einatmung mir vorstelle, ich expandiere genau diesen Bereich, der eigentlich hardcore komprimiert ist, also in Extension gebeißt ist und keine Flexionsfähigkeit hat. Und aus der hoffentlich in Flexion und Expansion gebeißten Situation heraushebe ich dann. Ohne wieder quasi halt so segmental in Extension zu verfallen.
Ja, es macht Sinn. Es bringt mich auch so ein bisschen zu eben dieser Idee, Flexion unter Last ist der Verletzungsmechanismus. Ja, aber wenn ich mich nicht verletzen will, dann muss ich ja quasi den Verletzungsmechanismus trainieren. So, das machen wir die ganze Zeit. Also, weißt du, das ist so, man könnte auch sagen, ein schneller Richtungswechsel ist ein Verletzungsmechanismus für einen Kreuzbandriss. Niemand, der noch bei Sinnen ist, würde sagen, deswegen trainieren wir keine schnellen Richtungswechsel, weil da könnte man sich ja das Kreuzband reißen. Genau andersrum machen wir das ja.
Ja.
Wir trainieren dann genau diese Bewegung, damit wir variabler werden, widerstandsfähiger werden in dieser, also in dem Fall Bewegung, wie in einem Richtungswechsel. Und das kann man auf alles übertragen. Und dann eben diese simple Gleichung, Verletzung passiert, wenn der Stress, der applizierte Stress größer ist als die Belastungskapazität. Na, was können wir dann beeinflussen? Am Ende können wir beides beeinflussen. Aber jetzt reden wir gerade drüber, die Belastungskapazität nach oben zu bringen. Und dann ist auch diese Idee von dem Budget, das irgendwann aufgebraucht ist und dann tut man sich weh, die ist natürlich Quatsch. Also man könnte die Idee verwenden und sagen, ja, wir bauen unser Budget auf durch Training. Mhm. Genau das machen wir, indem wir stärkere Muskeln kriegen, indem sich Bandstrukturen anpassen, indem wir unser Nervensystem trainieren, dass Muskeln zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Intensität feuern und so weiter. Das ist Training.
Und das ist aber auch, und deswegen fand ich eigentlich, als du mir das erzählt hast, so diesen Gedanken, die Illustration von dem Budget, fand ich an sich eine gute Idee. So, logischerweise.
Das Problem ist nur, wenn man denkt, das Budget wäre quasi fix.
Ja, und das Budget ist auch einfach so, so einsilbig gedacht gewesen und verartikuliert gewesen von ihm. Und das stimmt natürlich nicht. Alles, was du gerade aufgezählt hast, das ist das Budget.
Und das Budget können wir beeinflussen durch Training. So, also eigentlich ist es eine gute Analogie, wenn man sie halt richtig denkt. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich habe vor ein paar Jahren, als ich auch langsam so rausgefunden habe, weil früher war ja Stuart McGill und wie hieß das, ich weiß noch genau, der Chris hat damals das eine Buch von ihm vorgestellt in einem Skill-Meeting vor, keine Ahnung, 9 oder 10 Jahren. Mhm. Und da war das ja so ein bisschen Gospel für uns und da waren wir auch auf diesem Trip von, okay, wir trainieren die Wirbelsäule mit Anti-Bewegungen, Anti-Extension, Anti-Rotation und so weiter, weil Stuart McGill sagt, unter Last sollten wir nicht flektieren und rotieren und auf gar keinen Fall beides gleichzeitig machen, weil Flexion unter Last mit Rotation, das ist der Super-GAU so. Und dann habe ich halt irgendwann mal verstanden, so okay, ja, diese ganzen Ableitungen, die aus dem Research von Stuart McGill irgendwie getätigt werden, die sind sehr, sehr löchrig. Und dann habe ich mir irgendwann mal, als ich das schon verstanden habe, einen Podcast mit Stuart McGill angehört. Und da hat er von Eishockeyspielern geredet. Und die sind ja sehr, sehr viel in einer flektierten Position, während sie ihren Sport machen. Und damals hat er auch schon die Idee von diesem Budget quasi erklärt und hat gesagt, er will nicht, dass seine Eishockeyspieler sich die Schuhe selber binden.
Okay.
Weil dadurch wird ja quasi das Flexionsbudget weniger. Kann ich mich noch genau dran erinnern.
Ja, crazy.
Und ich dachte mir so, das kann nicht dein Ernst sein. Ja. Und ich bin da open-minded reingegangen. Also ich habe mir den Podcast angehört und dachte so, weil es wird ja auch teilweise zu Recht gesagt, so ja, die Lehren von Stuart McGill, die werden nur falsch wiedergegeben, falsch interpretiert und so weiter. Aber da muss ich dann sagen, der hat das gesagt, der hatte genau diesen Gedanken. Und da ist es dann halt schon so, ja, schwierig, wenn sowas die Ableitung ist von dem ganzen Research, den du gemacht hast.
Weißt du, für mich ist so, gerade mit dem Relaxierungsmechanismus, also den gibt es ja aus Gründen, das hast du ja schon gut beschrieben. Und ich denke mir, wir wären doch doof, wenn wir uns nicht vorbereiten, um quasi in diesen Situationen das auch alles zu können. Also ich bin, ich bin das beste Beispiel. Mein Nervensystem hat mir am Anfang, als ich das angefangen habe zu trainieren, gesagt so, nein, da kommst du nicht hin und so weiter. Ja klar.
Sorry, Bro.
But no. Und jetzt ist es einfach gar kein Problem. Und was ich tatsächlich spüre, und jetzt komme ich wieder mit meinem Spüren, wenn ich diese Position genauso einnehme, wie ich sie mir auch bildlich vorstelle, dann habe ich tatsächlich, und das beschreibe ich dir ja oft, wenn ich diesen Übergangsbereich eben von der unteren BWS zur LWS, wenn ich den wirklich von dieser Hardcore-Kompression erlöse, dann spüre ich in diesem Bereich nerval, passiert da irgendwas. Also ich habe einfach halt das, also alle Strukturen, das Flavum und so weiter und so fort, da bewegt sich endlich mal was. Und das spüre ich wirklich. Und das zieht mir wirklich dann so also bis in Steißbereich rein. Aber es ist ein wohliges Gefühl. Also ich merke wirklich.
So ein schöner Rückenmark-Stretch.
Es ist so. Es ist ein Rückenmark-Stretch. Genau so ist es. Und das ist wirklich ein, das kann ich spüren. Das spüre ich in der unteren BWS bis in Steißbereich. Und ich meine, wir wären doch doof, wenn wir solche Sachen nicht trainieren, wenn wir uns darauf vorbereiten können, dass genau das, du trainierst Flexion unter Last, ja, und natürlich merkst du es nicht aus, weil dann kann es sein, dass du dir halt irgendwas wehtust, was auch immer, ja. Und je vorbereiteter du bist, logischerweise, desto gefeiter und gewappneter bist du natürlich auch für eine derartige Situation. Das ist doch vollkommen klar. Für mich ist der Javan auch immer ein ganz gutes Beispiel. Der Javan irgendwie 2 Meter groß, unglaublich lange Gliedmaßen und so weiter.
Meinst du, der Typ, dessen LWS einfach 0 Grad Flexion aufweist?
Ganz genau. Ganz genau. Und das ist genau so ein Punkt, und da spreche ich mit dem Javan auch immer wieder so viel drüber, dass, wenn er das nicht trainiert, ja, gerade bei seinen dafür wahrscheinlich ungünstigen Hebelverhältnissen, dann macht es ihn natürlich nicht besser. Und das sieht man ja auch, wenn er in der Einheit solche Sachen gemacht hat und so weiter, wie freier er sich bewegt. Also wenn man ein guter Beobachter ist, dann sieht man das.
Ja, dieses ganze Thema, und das brauchen wir jetzt nicht irgendwie nochmal alles erklären, da haben wir vor nicht allzu langer Zeit eine Folge drüber gemacht, über quasi Reha und Graded Exposure und so weiter. Mhm. Aber das ist da halt wie immer das Prinzip, das da greift. Also ich brauche einfach den richtigen Einstiegspunkt, die richtige Belastung, und von da schraube ich das graduell nach oben, also den Trainingsreiz, und dadurch wird meine Belastbarkeit auch graduell immer größer. So, ich muss zum Beispiel dran denken, ich hatte meinen letzten Hexenschuss vor, ist auch schon wieder Jahre her, zum Glück. So, und wie habe ich den bekommen? Ne, ich habe mich gebückt, dann habe ich rotiert und dann habe ich, ich glaube, einen 10 Kilo Sandsack aufgehoben und zack, hatte ich einen miesen Hexenschuss. So, wie kann man sowas vorbeugen? Naja, indem man vorbereitet ist auf diese Kraft, die dann wirkt in dem Moment. Weil ein Hexenschuss ist ja selten so, mir hat es gerade die Bandscheibe rausgefeuert, sondern es ist halt auch wieder, dein System nimmt eine Bedrohung wahr und reagiert mit maximaler Schutzspannung, mit maximalem, ich lasse da jetzt gar keine Bewegung mehr zu. So, ich mache dieses Segment komplett steif, weil, Dude, du bist nicht ready für diese Bewegung. So, ich erteile dir jetzt mal eine Lektion. Und natürlich ist es so, also vielleicht ist es Zufall, dass ich seitdem keinen Hexenschuss mehr hatte, aber ich habe halt auch seitdem viel variabler trainiert und auch meine Wirbelsäule unter Last trainiert, in Rotation, in Flexion, in Extension, in Seitneigung, halt in allen Bewegungen. Und auch da, das ist für mich nicht mal ein Punkt, über den man wirklich diskutieren kann, weil ich muss mir ja nur anschauen, was kann die Wirbelsäule, was ist physiologisch möglich, und dann wäre meine Ableitung, ja gut, dann trainiere ich diese Freiheitsgrade halt, so, wenn ich Bock drauf habe, eine variable, widerstandsfähige Wirbelsäule zu haben. Weil irgendwer hat, glaube ich, auch unter meinen Postern kommentiert, so nach dem Motto, so, ja, aber die LWS ist ja aus einem Grund so stabil und unbeweglich. Da bin ich so, Moment mal, wenn wir uns die Segmente der Wirbelsäule anschauen, die größten Flexionskapazitäten der Wirbelsäule hat unsere Lendenwirbelsäule. Das hat doch einen Grund. Mhm. Also das ist wieder so, Function follows Form, so die Wirbelkörper und die ganzen Strukturen sind aus dem Grund so gebaut, wie sie gebaut sind, um Flexion zuzulassen, und Form follows Function. Also es ist immer so dieses Gegenüberstellen. Und da kann man sich dann auch einfach mal die Anatomie anschauen, beziehungsweise Biomechanik, beziehungsweise was ist es eigentlich? Osteokinematik oder Arthrokinematik. Also wie verhalten sich die Gelenke zueinander? Mhm. Und natürlich gibt es auch so Leute wie in Javan, bei dem hat die LWS nicht die größte Flexionskapazität. Und dann kann man sich die Frage stellen, okay, warum ist es bei diesen Menschen so? Weil, wenn ich ins Lehrbuch schaue, dann haben die Lendenwirbelsäulenkörper halt zueinander sehr, sehr viel Möglichkeit zu flektieren. So, das hat einen Grund. Und wenn es einen Grund hat, dann eben könnte ich vielleicht diese Bewegung auch trainieren. Und das bedeutet auch eben nicht, weißt du, so, es wird ja dann auch immer so ein Riesending gemacht, so, Leute, Jefferson Curls sind nichts Besonderes. Das ist eine Übung, eine Bewegung wie jede andere, die wir trainieren. Das bedeutet auch nicht, dass jeder die ganze Zeit ultra progressiv seinen Jefferson Curl irgendwie trainieren muss. Also erstmal gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten, Flexionen durch die Wirbelsäule zu trainieren. So. Mhm. Es gibt mehr als nur einen Jefferson Curl. Aber so ab und zu sollte man solche Elemente halt in sein Training einbauen. Weil Training ist ja hoffentlich ein lebenslanger Prozess. Und da wird es immer wieder Phasen geben, hoffentlich, wo du eben solche Dinge mal einbaust. Das musst du nicht immer die ganze Zeit machen. Aber eben, wenn du vorbereitet sein willst, wenn du fit sein willst, anpassungsfähig sein willst in Bewegung, ja, dann macht es durchaus Sinn, dass man seine Wirbelsäule eben progressiv in alle Richtungen trainiert. Und progressiv bedeutet dann ab einem gewissen Punkt auch schwer. was auch immer das bedeutet. Also eben, niemand da draußen muss irgendwie so einen Schmarrn machen, was ich letztes Jahr gemacht habe, im Zercher Hold vom Boden irgendwie 140 Kilo aufheben oder sowas. Muss man nicht machen.
Mit dem Bugenhang aber, oder wie war das? Hm? Auf der FIBO mit dem Bugenhang.
Ja, hast du da gehoben? Da auch, ja, da waren es glaube ich nur 100 Kilo, also es war jetzt, da war es kein PR so.
Da hat er Angst gehabt, dass du dir wehtust, oder? Ja. Wahrscheinlich.
So ungefähr.
Ja.
Stimmt, Alter. Das ist ja einer meiner legendärsten Lifts überhaupt. Neben Eric Bugenhagen, Zercher Deadlift vom Boden weg. Also ja, solche Sachen muss man nicht machen, aber ich persönlich finde es geil, dass ich das machen kann. Mhm. Ich habe die Möglichkeit, das zu machen.
Die Mama ruft an.
Extreme Gefahr, ja. Probewarnung in Bayern. Okay. Extreme Gefahr. Flexion unter Last wahrgenommen.
Weißt du, du hast jetzt gerade gesagt, irgendwann mal muss man es auch progressiv trainieren. Progressiv bedeutet ja unter anderem metrisch messbar, also sprich, was das Gewicht anbelangt. Aber Progression bedeutet eben auch, was du kannst, was du an Freiheitsgraden dazu gewinnst. Das ist ja auch Progression. Also du weißt ja, dass ich das sagen muss. Weil das ist ja, weil das ist super ja
wichtig.
Das ist total wichtig, weil darum geht's ja. Also darum mache ich ja zum Beispiel jegliche Variante von Jefferson Curl oder andere flektierende Elemente für meine Wirbelsäule, weil ich progressiv mehr Budget schaffen will.
Schönes Budget ausbauen.
Ja, weil ich es halt können will. Ich kann es halt schlichtweg nicht. Und erst wenn ich es kann, also wenn ich Bewegungsgrade dazu gewonnen habe, kann ich die dann auch progressiver belasten, also sprich mit mehr Gewicht.
Ja, es ist auch so interessant, wenn man zum Beispiel jemanden sieht, der das nicht macht oder nicht kann. Also der zum Beispiel, wenn er was vom Boden aufheben will, halt seine Wirbelsäule nicht flektiert.
Ja.
Das ist nicht der Normalzustand. Da kann man sich natürlich fragen, woher kommt das? Das kann auch daher kommen, dass irgendwer diesen Menschen nozibisiert hat und halt gesagt hat, du musst mit geradem Rücken heben, sonst tust du dir weh. Und wenn man genau das macht, wenn man zum Beispiel das nur psychologisch beigebracht bekommen hat, ich darf das nicht, deswegen bücke ich mich nicht wie ein normaler Mensch, wo die Wirbelsäule rund wird, so, sondern ich mache das immer mit geradem Rücken, dann baust du über Zeit dein Budget ja sogar ab. Und wenn du dann mal in die Position kommst, und in die kommen wir unweigerlich, da gibt es auch, da gibt es genug Research.
Ja.
Also auch so dieser Research von wegen, wenn Lifter von außen betrachtet eine neutrale Wirbelsäule haben, flektiert die Wirbelsäule trotzdem, auch wenn wir das von außen nicht sehen können. So, also es gibt genug Gründe zu sagen, so früher oder später wird es eh passieren. Oder wenn du einfach im normalen Leben, ohne drüber nachzudenken, irgendwas vom Boden aufhebst. Weil der normale Mechanismus ist eben, und da kommen wir wieder zu eben dem Bandapparat, warum das alles so aufgebaut ist, warum die LWS so viel Freiheitsgrade in Flexion hat und so weiter. Normal ist es, wenn wir was aufheben, dass wir das mit einer Flexionsstrategie lösen. Also natürlich nicht nur so, unsere Hüften sind beteiligt, unsere Hüftstreckung ist beteiligt und so weiter, aber es ist halt, das funktioniert als System.
Ich wollte gerade, ja, es funktioniert als System. Und das System ist natürlich auch immer abhängig, also die Bewältigungsstrategie ist immer abhängig von der Aufgabe, logischerweise.
Ja.
Und ich kann mich erinnern so, also Shoutout alle aus dem Leos, also vor allem habe ich eine Person im Kopf, also Trainer, ja, und Trainerinnen, die quasi halt genau diesen, wir mussten damals ja alle in so Polohemdchen rumlaufen, danke dafür, und ich habe noch
Shoutout Polohemden.
Ganz klar ein Bild im Kopf, wo jegliche Gewichtsscheibe in genau dem Bild vom Boden weggehoben wurde, wie du es gerade beschrieben hast. Und es sieht so affig aus, Leute. Also so alleine, wenn man sich das vorstellt. Das ist halt so ein Fitness-Deppengetue. Weißt du, was ich meine? So, du hebst mit so einer absolut straighten Wirbelsäule, als würdest du gerade irgendwie einen schweren Deadlift vom Boden heben, hebst du dann eine 10-Kilo-Scheibe. Also es kann es nicht sein. Aber, und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, was ich gerade angeschnitten habe.
Ist ganz schön fragil.
Es ist super fragil. Und auch so, sieht auch so scheiße aus und so bemüht. Ja, it's not effortless. So, was ich meine, es ist so angestrengt. So, by design musst du da irgendwie zeigen, dass du ja alles mit einer guten Wirbelsäulenposition machst und so weiter. Das habe ich ja in der Rückenschule gelernt oder sonst irgendwas. Es ist so schlecht. Und by the way, ich bin auch guilty of that. Ja. Also so, ich kann mich total erinnern, so, ist ja auch egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist genau der Punkt. Also ich glaube, dass natürlich, das ist ja so eine Diskussion, die wir auch in der Vergangenheit immer wieder geführt haben. die Bewältigungsstrategie ist immer abhängig von der Situation, in der du bist. Und wenn die Situation, in der du bist, ist, dass du quasi halt randomly im Vorbeigehen irgendwie eine 10 Kilo Kettlebell oder 16er Kettlebell irgendwie halt nimmst und zum Rack trägst und dafür dich quasi aber erst positionieren musst, aufpassen musst, dass du parallel stehst, dass du dann bracest und dass du sie dann, also you get the point. So, ich meine, wie fragil kann man sein?
Wirklich. Da habe ich letztens auch, gab es auch in der gleichen Phase auch so ein Reel, was die Runden gemacht hat von so einem Kettlebell-Coach, der so einen Lehrgang macht irgendwie und dann hat halt irgendeine Teilnehmerin die Kettlebell halt einfach aufgehoben und dann hat er gesagt so, no, that's wrong.
Ja.
So, und hat dann gesagt, sie muss sie wieder hinstellen und muss die Kettlebell zwischen die Füße stellen, damit der Hebel nicht groß ist,
genau,
und den Rücken gerade machen und dann die Kettlebell aufheben und dann darf sie anfangen, ihre Übung zu machen, ihre whatever Kettlebell-Swings und so weiter. Und ich mir auch dachte so, Jesus Christ, ist das fragil. Ja. Und Leute, egal ob wir jetzt Therapeuten sind oder Trainer sind, unsere Aufgabe ist es, Leute robuster zu machen und die Antifragilität unseres Systems zu nutzen und nicht zu meiden. Und das ist so, das steckt da halt alles mit drin. Auch so dieses ganze fragile Mindset, was ich vorhin schon gesagt habe, so als wäre die Wirbelsäule ein fragiles System. Guckt euch das Ding mal an. Hm. Also wirklich nicht so in Isolation, wie man das sonst so macht. Weißt du, man googelt Wirbelsäule, dann hat man dann nur die Wirbelsäule. So, was da alles drumrum ist, was da alles für Gewebe ist, für Mechanismen, Sicherheitsmechanismen eingebaut sind, das ist ein, also Wirbelsäule ist sowieso goated, so als Bewegungssystem, so wie viel Freiheitsgrade dieses Ding hat, wie einzigartig dieses Gelenksystem ist und wie widerstandsfähig dieses Gelenksystem ist, ist crazy. Mhm. Und klar müssen wir die Belastung richtig dosieren und progressiv trainieren und graduell alles steigern und wir müssen keinen Scheiß machen, aber das ist auch einfach nur gesunder Menschenverstand. So, da unterscheidet sich das Gelenksystem Wirbelsäule von den Grundprinzipien her auf keinste Art und Weise von jedem anderen Gelenksystem in unserem Körper.
Das wäre interessant jetzt auch, also ich denke gerade so ein bisschen wieder so an die lebensphilosophische Komponente von der Wirbelsäule und von Extension und Flexion. Wäre auch interessant, mit Eddie auch mal wieder darüber zu sprechen. Haben wir ja eh schon oft so. Aber du weißt, worauf ich hinaus will vielleicht, oder? Also welche Fähigkeiten hat ein Mensch oder eben auch nicht? Also wenn wir gerade von Relaxationsmöglichkeit sprechen, also dass du überhaupt in die Möglichkeit kommst, deine Wirbelsäule wirklich zu flektieren, versus was hält dich davon ab? Was sind die Gründe dafür?
Das ist spannend. Schmerz kann dich davon abhalten. Mhm. Unspezifischer Schmerz oder auch Schmerz, der ausgelöst ist durch eine vorangegangene Verletzung, wie tatsächlich ein Bandscheibenvorfall. Glaubenssätze können dich davon abhalten. Das ist schon abgefahren. Also an was wir uns dann eben alles anpassen. Auch teilweise nur, in Anführungszeichen, an unsere dummen Gedanken, die uns von irgendeinem fragilen Physiotherapeuten oder Trainer irgendwann mal eingepflanzt wurden und so. Das ist schon abgefahren. Das ist natürlich auch eine Riesenkomponente, also in Reha-Prozessen mit Leuten, muss man natürlich immer auf dem Schirm haben, dieses Psychosoziale, diese Komponente in dem Ganzen.
Ich weiß auch gar nicht so, du hast ja auch schon angesprochen, warum wird da so ein Fass aufgemacht?
Ich glaube auch viel wegen eben dem Thema Bandscheibenvorfall, weil das halt so die Verletzung ist, vor der alle am meisten Angst haben. Weil es natürlich auch eine sehr, sehr, sehr gemeine Verletzung ist oder sein kann. Mhm. So.
Ja. Ja, also das, ich verstehe das schon. Aber also so rein ist dieses Narrativ auch so ein bisschen darauf begründbar oder erklärbar, dass ja im Training vermeintlich der Großteil an Übungen eher extendiert ausgeführt wird, also der klassischen Krafttrainingsübungen. Und dann kommt auf einmal was das Gegenteil macht, also wirklich das Gegenteil provoziert. Und weil man eben das noch gar nicht verstanden hat, dass das Gegenteil ja auch integraler Bestandteil des Bewegungsvermögens des Menschen ist. Also weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, voll. Ich glaube, das steckt da auf jeden Fall als wichtiger Faktor auch mit drin, dass wir halt Training oft gleichsetzen oder verwechseln mit Kraftsport. Mhm. Und wenn es zum maximalen Output geht, dann ist natürlich eine extendierte Wirbelsäule für ganz, ganz viele Sachen quasi der Goldstandard. Oder sagen wir mal eine neutrale bis extendierte Wirbelsäule. Weil da gibt es ja auch diesen Mechanismus, der ja auch total smart ist, ist, wenn wir uns in Extension begeben, die Facettengelenke quasi ineinander greifen und unsere Wirbelsäule knöchern stabilisiert und rigide gemacht wird. Also eine extendierte Wirbelsäule kann nicht gut rotieren. So. Mhm. Und das ist natürlich eine super Bewegungsstrategie oder eine super Position, um einen hohen Output zu erzeugen, weil wir dieses System Wirbelsäule eben rigide machen und dann dadurch zum Beispiel Kraft gut übertragen werden kann von, keine Ahnung, unserer Hüfte in die Hantel, die wir auf dem Rücken liegen haben oder so, mhm. nur als Beispiel. Mhm. Also es ist auch ein Faktor, der uns ja bewusst ist, wo wir in der Vergangenheit ganz viel drüber geredet haben. Extension gut, Flexion schlecht. Aber wie immer, also es ist ja immer ein Trade-off. So, weil wenn du halt dann in der Extension übertreibst, dann belastest du sehr viel, zum Beispiel deine Facettengelenke. Wenn du in Flexion übertreibst auf der anderen Seite, also so wieder zurück zum Ligamentum Flavum, da gibt es ja auch eine interessante Pathologie. Wenn dieses Band, was ja quasi so mehr oder weniger im Wirbelkanal verläuft, wenn das hypertrophiert, wenn es da eine sagen wir mal, ja, es ist ja eine pathologische Veränderung gibt, Vergrößerung von diesem Band, dann drückt dieses Band von der anderen Seite auf unser Rückenmark, was auch scheiße ist, was richtig scheiße sein kann. Und so haben wir quasi, okay, wenn wir nur das eine machen, dann kriegen wir vielleicht einen Bandscheibenvorfall und dann tritt die Bandscheibe quasi Richtung Rückenmark von vorne. Mhm. Und wenn wir aber nur das andere machen, wenn wir da sagen, okay, ja, nee, ich mache jetzt nur noch Flexion, dann kann sein, dass dieses Band irgendwie sich verändert, größer wird und dann drückt es von der anderen Seite dagegen. Und das zeigt ja nur so, dass es vielleicht wichtig ist, dass wir uns ausgeglichen bewegen können, dass wir alle Bewegungsoptionen haben in Extension, in Flexion und auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickeln in allen Bewegungen halt. Mhm. Weil natürlich ist es so, das Extrem in die eine Richtung kann für Probleme sorgen, genauso wie das Extrem in die andere Richtung für Probleme sorgen kann. Und wenn man halt ein fitter, widerstandsfähiger Mensch sein will, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass man eben einfach auf alles vorbereitet ist und ein Budget für alles hat.
Ja.
Und dieses Budget nicht kleiner werden lässt, sondern halt durch Training einfach immer weiter vergrößert.
Und weißt du, so Sachen können, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt heute, ist einfach auch so ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von dieser Budgetgleichung.
Also Bewegungsoptionen haben. Bewegungsoptionen. Weil du hast vorhin auch gesagt, so du, jetzt habe ich es wieder vergessen, weil ich dich einmal nicht unterbrochen habe. Jetzt bin ich echt selber schuld. So die Bewegung richtet sich nach der Bewegungsaufgabe, hast du gesagt. So.
Genau. Die Lösungsstrategie.
Ja, genau. Und nach den Bewegungsoptionen, die du zur Verfügung hast.
Genau.
Das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Teil der Gleichung. Und das ist auch ein weiteres Budget, was wir quasi vergrößern können oder verkleinern können mit Training. Also es gibt auch negative Anpassungen und negativen Transfer, gerade wenn es um Bewegungsoptionen geht. Darüber redet man nicht so gern, weil dann kommt gleich die Evidenzpolizei und sagt, nein, du hast gerade, du hast hier Nocebos gestreut, so ungefähr. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns das klar machen, dass halt der Verlust von gewissen Optionen durch Training gefördert werden kann. Mhm. Und das wäre eine negative Adaption. Sollte man auf dem Schirm haben, finde ich, als Profi.
Ja.
Und da sind wir dann wieder bei der Balance und der Ausgeglichenheit und am Ende ist es alles gar nicht so deep. Es geht nicht darum, dass man irgendwie Angst vor irgendwas hat.
Ja, am Ende ist es einfach nicht so deep.
Ja. Also,
weißt du ja, mich regt das ja auf.
Es ist nicht so deep, wenn man sich so ein bisschen eben die Anatomie vor Augen führt, unsere Physiologie, also Physiologie auch im Sinne von Anpassungsfähigkeit, wie funktioniert Adaption, das ist natürlich auch, das ist nicht easy, das ist nicht geradlinig, auch so ein Thema, warum alle sich immer nur Muskeln angucken, weil ja, Muskeln, die adaptieren relativ schnell und das kann man auch gut messen, wie die adaptieren. Ich würde
sagen, das ist einfach messbar.
Genau.
Ja.
Und wie sich jetzt Bandstrukturen adaptieren oder eine Bandscheibe oder so, das ist halt nicht so leicht messbar. Mhm. Aber alle Strukturen in unserem Körper haben die Möglichkeit, sich anzupassen und widerstandsfähiger zu werden. So, Force is the language of cells. Shoutout Andrea Spina. Das ist so ein wichtiger Satz.
Gerade haben wir seinen Truck gesehen.
Wir haben gerade eben seinen Truck gesehen. Ja.
Also, Riesentruck.
Kraft, die wirkt auf unsere Zellen. Das ist die einzige Sprache, die unsere Zellen am Ende verstehen. Und dann geht es quasi nur noch darum, gut zu kommunizieren mit unseren Zellen, mit Kraft. Sie nicht zu überfordern mit zu viel Input und so weiter. Also ja, am Ende ist es alles gar nicht so deep. Aber irgendwie ist es ja anscheinend doch deep, weil das ganze Internet sich 2 Wochen lang nur beschäftigt hat, mal wieder mit diesem Thema. Aber ja, vielleicht, das war ja die Hoffnung, die Idee auch von dieser Folge, dass alle, die jetzt zugehört haben, dieses Thema einfach wirklich ein für alle Mal irgendwie gut einordnen können, auch damit gut umgehen können in der Praxis, weil es muss ja auch irgendwie eine praktische Ableitung haben. Und dann man dann nicht mehr empört sein muss, wenn mal wieder Squat University irgendeinen komischen Post macht über Spinal Flexion oder dann noch irgendwie Matt Wenning auch noch dazukommt und sich einschaltet und irgendwas vom Pferd erzählt. Oder auch die andere Seite, die halt eigentlich nur darauf aus ist, sich empören zu können, weil Empörung halt für Reichweite auf den sozialen Medien sorgt, die aber auch nicht so wirklich, also in den seltensten Fällen, einen guten Job machen, das Ganze halt besser einzuordnen. Weil zu sagen, so ja, was Scott University sagt, ist alles Schwachsinn, ja, okay, aber dann erklär doch, warum. Hm. So.
Ich würde nochmal gern den Punkt nochmal adressieren, den ich vorhin so ein bisschen adressiert habe, so dieses Ungleichgewicht von Extension zu Flexion im klassischen Training, vor allem im ich sag mal, output-orientierten Krafttraining. Ich glaube schon, dass es total wichtig ist für uns als Branche, dass wir eben diese Dämonisierung von Flexion und von, also gerade jetzt, ich komme jetzt auf den Punkt Haltung. Du bist vermeintlich eher zu rund, du musst irgendwas aufrichten, irgendwas begradigen und so weiter. Da liegt, glaube ich, schon auch noch viel der Hund begraben. Dass wir eben denken, alles, was vermeintlich flektiert ist, ist erstmal schlecht. So. Und deswegen befördere ich nicht den Menschen oder wen auch immer noch weiter in Flexion, weil das brauche ich ja eigentlich gar nicht, weil ich will ja eigentlich das Gegenteil erreichen. So dieses Narrativ und dieser Gedanke, der ist, glaube ich, noch so fest verankert, dass bevor wir den nicht verstanden haben, dass eben gewisse Abschnitte der Wirbelsäule halt kyphosiert sind, so, und ihre Kyphose auch nicht verändern müssen, werden wir da nicht weiterkommen.
Das ist das gleiche Thema, gell?
Ja.
Also so, dafür müssen wir irgendwie erstmal, glaube ich, verstehen, was Haltung überhaupt ist.
Genau.
Dass eine Haltung aus eben alles passiert aus einem Grund in unserem Bewegungssystem. Aus einem guten Grund. Und unser Bewegungssystem ist klüger und unendlich viel weiser, als wir uns das dann oft einbilden, indem wir hergehen und sagen, das ist eine schlechte Haltung. So, ach, Leute.
Ich kann
das alles nicht mehr.
Also wenn wir jetzt mal dann doch wieder auf eine Ebene gehen, also sprich auf, ich sag jetzt mal, auf die Wirbelsäule und ihre Positionierung im Raum. Und wenn man sich jetzt dann anschaut, also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, die Stellung meiner BWS im Übergangsbereich zu LWS. Wenn es so ist, dass man denkt, dass in einer momentanen Situation meine BWS zu, in Anführungsstrichen, kyphosiert ist, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wenn ich Bewegungsoptionen dazu gewinne und Flexionsfähigkeit in meiner LWS, also gerade im Übergangsbereich, dazu gewinne, dass dementsprechend ganz automatisch die Kyphosierung in der BWS abnehmen wird. Weißt du, worauf ich hinaus will? Und das ist genau der Punkt. Also um das zu erreichen, muss ich Flexion trainieren, um gewisse Flexionsausmaße in gewissen Abschnitten zu verringern.
Ja, auch eigentlich abgefahren. Also, dass man zum Beispiel sich ein Segment aus der Wirbelsäule rauspickt und dann denkt so, das ist zu rund, ich mache das gerade und dann verbessert sich deine Haltung.
Ja, genau.
Also man beachtet da ja nicht mal die Wirbelsäule als System. Also das, was du gerade quasi gesagt hast, wenn du irgendwo in der Wirbelsäule was veränderst, dann wird das auch die anderen Segmente automatisch mit beeinflussen.
Automatisch.
Und dann haben wir nur die Wirbelsäule als System betrachtet, aber immer noch diese Struktur in Isolation und haben den ganzen Rest immer noch nicht mit beachtet. Mhm. Und Haltung ist so ein gutes Beispiel, weil Haltung ist halt was sehr Komplexes und was Systemisches. So, da spielt alles eine Rolle. Mhm. So, wie wir atmen, natürlich ganz viel, wie wir unseren Körperschwerpunkt managen. So, wir müssen, wir halten den Körperschwerpunkt hoffentlich irgendwo über unseren Mittelfuß, sonst würden wir irgendwie umfallen. Und um dieses Schwerpunktmanagement rum muss sich das gesamte System ausrichten, auch die Wirbelsäule. Aber ja, da ist halt auch nochmal deutlich mehr dran beteiligt als nur das. Also die Idee, dass ich nur in dem Segment der Wirbelsäule eine Position verändern kann und dadurch verbessert sich die gesamte Haltung, ist unlogisch.
Ja, aber wird halt tatsächlich auch verschrieben, gell?
Klar. Aber dann wiederum so, was du gerade skizziert hast, so der Ansatz von, du gibst dir in gewissen Segmenten mehr Optionen und dann ist es ja auch so, dann hast du mehr Optionen, cool. Vielleicht nutzt die dein System auch für eine leichte, dauerhafte Haltungsveränderung. Ja, aber vielleicht auch nicht.
Ja.
Und vielleicht muss es das auch gar nicht, weil es gar nicht darum geht oder viel weniger darum geht, was ist deine statische Ruhehaltung und viel mehr darum geht, dass du einfach Optionen hast, deine Haltung zu verändern. So, das ist ja das, was am Ende eine gute Haltung ausmacht, indem man erstmal Haltung als ein dynamisches Konstrukt und nicht als was Statisches ansieht und dann halt auch als hoffentlich was Variables. Also eine gute Haltung ist, wenn du variabel bist, wenn du dynamisch bist in deiner Haltung. Und das bringt uns dann wieder zu Training und dass wir halt diese ganzen Optionen vielleicht uns erschließen könnten, sollten und dann auch trainieren sollten, wahrscheinlich gegen Widerstand und so weiter und so weiter.
Das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast. Also es ist, also für uns als Trainer und Therapeutinnen ist das eigentlich eins der drei wichtigsten Maximen, die wir haben können.
Was sind die anderen zwei?
Ja, sag ich dir noch nicht.
Okay.
Aber,
schade.
Aber es ist genau der Punkt, also dass wir haben ja alle immer irgendwie so, also gerade so im therapeutischen, medizinischen Bereich, immer irgendwie so das Anliegen, Haltung zu beeinflussen und Haltung zu verändern. Und ich meine, die Diskussion, die führe ich ja immer und immer und immer mit allen Praktikanten und Praktikantinnen, die kommen, mit allen Menschen, mit denen wir sprechen. Können wir das überhaupt? Und dann, was du gerade gesagt hast, müssen wir es überhaupt? Oder ist es einfach was, worauf wir nicht den Hauptaugenmerk legen sollten, sondern vielleicht ist es ein Prozess, der sich dann unweigerlich einstellt, weil wir uns als Menschen unglaublich variabel machen, uns in allen Budgets so auffüllen, dass wir eben alles können und weil wir dann alles können, als Ableitung auf einmal irgendwas passiert mit unserer Haltung. Aber nicht proaktiv sagen, du musst die Haltung verändern und zwar in dem Segment, also noch expliziter. Ja?
Und warum verändert sich dann eine Haltung? Also es ist ja auch so, aus strukturellen Gründen, I highly doubt it, aus psychologischen Gründen schon eher. Also ich meine, ich merke das bei mir, ich merke...
Und dann ist für mich die Frage, ich verstehe die Differenzierung nicht.
Ja, aber wenn wir tatsächlich biopsychosozial arbeiten, dann dürften wir das alles gar nicht voneinander trennen.
Genau, das meine ich ja. Also das eine ist das andere.
Ja, also was ich gerade sagen wollte, ich nehme das bei mir wahr. Je nachdem, wie ich drauf bin, bin ich 2 Zentimeter größer oder kleiner.
Absolut.
Und meine Haltung verändert sich natürlich.
Ja.
Und auch so diese ganzen, weißt du, diese Systeme, die werben für ihr Trainingssystem mit so Vorher-Nachher-Haltungsbildern, so, Leute, come on.
Ja.
Come on.
Ja.
So, das ist ja... Ich meine, man kann Fettverlust, Körperkompositions, Vorher-Nachher-Bilder, die kann man auch schon gut faken, wenn man Bock hat. Aber nichts ist leichter zu faken als eine Haltungsveränderung. Und da ist dann auch die Frage so, vielleicht ist es sogar so, dass der Typ, der jetzt 10 Wochen Functional Patterns trainiert hat, nach den 10 Wochen anders dastand. Aber steht der anders da, weil du biomechanisch auf einmal alles neu ausgerichtet hast? Oder steht er anders da, weil er 10 Wochen trainiert hat, ein bisschen abgenommen hat, sich besser fühlt, sich besser bewegen kann, mehr Optionen hat und so weiter. Also das ist halt ein Unterschied. Und der muss uns bewusst sein. Der ist natürlich dem Endverbraucher nicht bewusst, der dann von so einem Marketing Bild gecatcht wird von so, der halt, er hat erstmal den Glaubenssatz im Kopf, oh, ich habe eine schlechte Haltung. Und dann sieht er das und ist so, ah, so kann ich meine Haltung verbessern. Das kaufe ich mir. Mhm. So. Eben einem Endverbraucher kann man das nicht übel nehmen.
Nein.
Aber einem Professional in unserem Bereich kann man das übel nehmen, wenn der dieses Game nicht durchschaut.
Ja.
Ja, und nicht eine bessere Geschichte auch erzählt seinen Kunden und Patienten.
Ja. Ach ja, so spannend.
Ja, es ist ein total interessantes Thema.
Das ist das Thema wieder.
Da muss man halt mal differenziert irgendwie reintauchen und das Ganze verstehen. Und eben, dann ist es überhaupt nicht mehr mystisch und auch überhaupt nicht mehr kontrovers, wie ich finde. Weil das ja immer so als kontroverses Thema dargestellt wird. So, was für kontrovers, Mann. Ja, wenn du keine Ahnung von Anatomie und Biomechanik hast und wie Bewegung irgendwie funktioniert und wie Menschen funktionieren, so, dann mag es kontrovers sein. Nee. Was nicht kontrovers ist.
Oh, jetzt kommt's. Ich hatte nämlich auch was im Kopf.
Ist, dass ihr 10%
die Lasagne
auf alles von Löwenanteil bekommt.
Ganz genau. Weißt du warum? Mir ist gerade so kalt und ich hätte so eine geile, warme Lasagne. Da hätte ich jetzt sau Bock drauf.
Ja, oder einfach so ein warmes Chili mit 2 bis 3 fetten Esslöffeln Laugamar noch drauf und noch ein bisschen Schmand.
Auch gut.
Und aber vielleicht noch ein bisschen Petersilie.
Aber ich meine ja eine Löwenanteil-Lasagne. Also einfach, haben wir schon ein paar Mal besprochen.
Die Löwenanteil Bollo und dann rein da.
So gut.
Ja.
Das macht sich ja von selbst. Also das ist ja wirklich auch so. By the way, weil das ich ja. Ein
klassischer Andi.
Es macht sich wirklich von selbst. Weil ich ja ein Quiz auch immer so ein bisschen disse, weil er halt so ein Ami ist, der sich einfach so.
Ja, so kochfaul, ja.
Genau. Aber diese Lasagne, also ihr nehmt einfach 3 Gläser von der Löwenanteil Bolognese und schichtet die halt einfach mit euren Nudeln quasi in eine reine. Haut oben noch Käse drüber und tut's ins Rohr. Fertig.
Was mit der Bechamel-Soße?
Ja, das ist,
braucht man nicht.
Wie würdest du sagen? Glaube ich nicht dran.
Glaubst nicht? Du glaubst nicht an Bechamel-Soße?
Nein, mag ich nicht.
Du machst Lasagne nur mit Bollo, Nudel-Dingsies und Käse?
Ja, Bechamel mag ich nicht.
Ich bin auch kein großer Fan, muss ich sagen.
Ja.
So.
Also man kann.
Aber irgendwie dachte ich, das muss da halt irgendwie rein.
Du kannst, du kannst ja auch eine Sahne nehmen zum Beispiel oder so.
Kann ich auch Mayonnaise nehmen?
Kannst auch Mayonnaise nehmen. Ja klar, natürlich. Für mich alles besser als Bechamelsoße.
Okay, dann mache ich mir mal eine geile Mayo Löwenanteil Lasagne.
Weißt du, was du machen kannst? Was ich gerade in meine Kimchi Bowl jetzt immer reintue, die Zitronenmayo vom Münchner Kindl vermischt mit Lagamar. Das ist meine Grundlage gerade. Hey, das schmeckt, also das ist so umami.
Lagamar Lasagne, you say?
Ja, das meine ich.
Okay.
Ja.
Ich höre zu.
Ja.
Ich bin interessiert. Ich
krieg gleich Gänsehaut, das ist bestimmt lecker. Ja, nein, aber das
Gänsehosen.
Hat, Gänsehosen kriege ich. Also wie geil ist das bestimmt?
Ja, okay. Das ist
bestimmt sehr lecker.
Dann probiere ich das mal aus.
Ja, das macht sich
von selber.
Das macht sich ja wirklich von selber.
Du sagst, zu allem macht sich von selber, was lange im Ofen ist oder lange irgendwie vor sich hinschmort.
Ja.
Aber was du halt einfach wegignorierst, ist der Prozess, den es braucht, bis die Sache dann im Ofen sich von selber macht.
Ja, Quis, du hast natürlich vollkommen recht, aber wenn du Löwenanteil nimmst, dann macht sich's wirklich von selber. Das sind tatsächlich 5 Minuten.
Weil die Bollo kochen, das wäre halt natürlich, schon aufwendig. Eine gute Bollo kochen, schon buh.
Natürlich ist es aufwendig.
Da steht man schon ein bisschen in der Küche. Aber da kann man schon einen ganzen MTMT-Podcast hören, eigentlich in der Zeit, wo man die Bollo kocht.
Genau.
Ja. Was ja auch gut ist.
Was, ja klar, was super gut ist.
By the way, kochen Top 3 Aktivitäten zum Podcast hören auf jeden
Fall. Ja, finde ich auch.
Beste.
Hörst du es mit Kopfhörer dann oder hörst du es über irgendeine Box?
Über Box.
Ich auch.
Ich habe mir extra noch so eine Sonos-Box geholt, damit ich die eine in der Küche lassen kann.
Ja, genau.
Weil sonst musste ich die immer hin und her tragen. Ja. Super nervig. Jetzt habe ich fix eine in der Küche, genau aus dem Grund. Beste.
Ja, ich finde es auch geil. Ich mag es auch total. Ich habe zwar keine Sonos, aber ich habe natürlich Bang & Olufsen. Aber,
was hast du?
Bang & Olufsen.
Ist das besser?
Ja, ist halt schöner.
Ach so.
Ja.
Ich finde Sonos schon slick auch.
Der Sound ist natürlich auch besser.
Okay, ja, sorry. Ey.
Ja, sorry.
Kostet wahrscheinlich auch 3-mal so viel. Sonos auch schon endteuer, Mann.
Weiß nicht, habe ich nicht bezahlt. Danke, Bang & Olufsen.
Wann Rabattcode, wann Sponsorship bei Olufsen?
Ja. Banolufsen?
Banolof.
Banolof.
Wie heißt
die? Manolufsen.
Manolufsen?
Shoutout Manolufsen. Also ich gehe jetzt, weil der Tee, ich sag's euch, wie es ist, mit meiner Konfirmandenblase, ich muss jetzt leider austreten. Also
der Tee ist leer.
Aus dem Podcast raustreten.
Leute,
hat Spaß gemacht.
Danke fürs Zuhören, mir auch. Schreibt mal in die Kommis rein, ob es noch so ein Thema gibt, so in die Richtung wie quasi so Flexion der Wirbelsäule unter Last, so ein mythenbehaftetes Thema, was wir uns mal vorknöpfen sollen. So, weil das macht mir richtig Bock, das so zu zerlegen wie heute. Ich glaube, das ist eine wertvolle Folge geworden für Menschen da draußen. Und logischerweise, schreibt generell einen Kommentar, gebt dem Podcast 5 Sterne, teilt ihn in eurer Story, liked ihn, wenn ihr ihn auf YouTube schaut. Ich weiß, wir haben heute ganz wenig Füße nur gezeigt. Sorry an die Fuß-Community auf YouTube. Support ist kein Mord. Wir haben euch lieb. Danke fürs Zuhören. Okay, bye.